Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wir befinden uns hier gerade hinter einer Demonstration von deutschen Nationalisten, darf man wohl sagen, und versuchen, möglichst ein authentisches Bild davon zu bekommen, was hier passiert.
Ja, so klingt es immer wieder, wenn Journalisten per Livestream von Demonstrationen berichten, etwa aus Chemnitz oder gestern aus Köthen. Sind stundenlange Streams ein Exorzismus gegen Fake News? Inwieweit haben Bilder ein politisches Bewusstsein? Können sie das schärfen? Und wo hat das seine Grenzen? Das beschäftigt uns heute. Wir reden über Bilder aus Köthen, aber auch über Bilder, die Menschen von sogenannten Gärten des Grauens machen. Herzlich willkommen beim Kompressor. Ich bin Susanne Burg. Viele Menschen haben die Bewegung inzwischen verinnerlicht. Sie zücken ihre Handys, wenn um sie herum etwas passiert, und laden das dann häufig auch im Internet hoch. So auch wieder gestern, als sich 1400 Menschen in der Kleinstadt Köthen versammelten zu einer rechtsgerichteten Demo und auch dem rund 850-köpfigen Gegenprotest. Jenseits dieser Videos von Passanten gibt es aber auch immer mehr Journalisten, die die neuen Medien nutzen für ihre Berichterstattung, die zum Beispiel live von den Geschehnissen Stream. Geben mehr Bilder ein komplexeres Bild der Ereignisse? Das fragen wir einen, der gestern ebenfalls gefilmt hat. Markus Engert, Redakteur bei BuzzFeed. Guten Tag.
Hallo Frau Burg, guten Tag.
Ja, sind Livestreams denn auch eine journalistische Strategie gegen rechts?
Ich weiß gar nicht, ob wir als Journalisten eine Strategie gegen rechts brauchen, aber was auf jeden Fall...
Sagen wir mal eine Strategie gegen Fake News?
Gegen Fake News, glaube ich, können sie schon helfen, weil man natürlich in dem Moment, wo man live dort ist, nicht die Möglichkeit hat, irgendwas zu verzerren oder was wegzulassen. Und das sehen natürlich auch diejenigen, die unserem Berufsstand unterstellen, dass wir das tun würden.
Nun sind Sie ja auch nicht die Einzigen, die streamen. Es gibt ja durchaus dann auch die Demonstranten, die selber streamen. Ja. Das heißt, inwieweit schaffen denn unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Bilder?
Es ist so ein, wie so ein Puzzle sozusagen, und wir alle spielen ein bisschen daran mit, dass dieses Bild auf diesem Puzzle genauer wird oder kleinteiliger, also die Auflösung besser. Es ist tatsächlich so, dass Aktivisten, die Demonstrationsteilnehmer selbst, auch die Veranstaltungsanmelder, auch Alternativmedien, neurechte Medien, alle bedienen sich jetzt sozusagen dieser Technik. Und der eine kommentiert es so und der andere kommentiert es so. Man darf halt nur nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass man jetzt in dem Moment, wo man einen Livestream startet, dann ein komplettes, reales, vollständiges und 100% zutreffendes Abbild der Realität bekommt. Genau das passiert eben nicht, auch wenn diese Darstellungsform das natürlich oft suggeriert. Das ist mir schon klar.
Inwieweit steigt aber genau diese Erwartung von den Menschen, die zugucken, dass da zum Beispiel ein Beweis von irgendeinem Geschehnis festgehalten wird, wie einer Rangelei, wie einer Ausschreitung oder so?
Das ist schon so. In dem Moment, wo die Leute sich live draufschalten können, haben sie natürlich das Gefühl, dass wir als Journalisten, als Presse immer da sind, immer mitfilmen, alles auf Band haben sozusagen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also ich habe das vergangene Woche in Köthen selbst erlebt. Da gab es eine kleine Rangelei, in die ich geraten bin. Mir wurde das T-Shirt zerrissen und ich habe auf Twitter dann bestimmt 200 oder 300 Mal gelesen als Antwort, ja, warum habt ihr das nicht gefilmt? Ihr filmt doch sonst immer alles. Also die Leute haben natürlich mit der Zeit eine gewisse Erwartungshaltung und das gehört zu uns dann, zu unserem Beruf, dass wir damit umgehen müssen und transparent erklären müssen, warum das jetzt vielleicht mal nicht geklappt hat und warum wir als Journalisten auswählen und selektieren und wahrhaftig berichten, aber wahrhaftig eben nicht bedeutet, dass wir 100% abbilden können. So funktioniert es ja nicht.
Ja, das mit der Wahrhaftigkeit ist ja eh irgendwie so eine schwierige Sache, weil man selber ja auch durch eine Kamera schaut und natürlich einen Ausschnitt wählt. Ihr Kollege von der Taz, Martin Kaul, der streamt live und das Material, das er hochlädt oder dass er streamt vielmehr, ist häufig weit über eine Stunde lang. Sie haben sich für knappere, einordnende Filme entschieden. Warum?
Wir sind grundsätzlich auch in der Lage, sofort live zu gehen, wenn irgendwas passiert. Wir haben nur gemerkt oder das Gefühl, dass in dem Moment, wo wir live drauf sind, wir uns sehr viel mehr überlegen müssen, was wir jetzt wie formulieren, was wir wie sagen, was wir auch wie einordnen, was wir vielleicht auch wie framen. Da liegt ja auch eine Verantwortung drin. Also im Zweifel sind da Hunderte, vielleicht Tausende Menschen auf dem Stream. Und in dem Moment, wo ich als Berichterstatter, als Reporter etwas in gewisse Worte kleide, bin ich verantwortlich für die Wahrnehmung dieser Menschen. Und das ist in einem Livestream, gerade wenn es heftig zur Sache geht, mitunter nicht ganz einfach. Also man hat natürlich dann vielleicht nicht im Einzelfall die Möglichkeit, sich nochmal zurückzulehnen, sich nochmal einen Gedanken im Kopf zurechtzulegen, sich das irgendwie zu analysieren, eine Haltung dazu zu entwickeln oder auch im Kopf nochmal zurückzuspulen, weil man auf so vielen Ebenen gleichzeitig unterwegs ist. Also man guckt auf den Ausschnitt, auf das Bild, auf das Licht, auf den Ton. Man muss seine eigenen Laufwege im Blick behalten. Das ist ja auch eine Sicherheitsfrage oder kommt jemand gerannt oder wie auch immer. Das ist so die handwerkliche Ebene und gleichzeitig ist man auf der inhaltlichen Ebene unterwegs und dann kommen auch noch Kommentare rein, die man liest. Und das ist ganz schön viel und deswegen ist diese Livestream-Form mitunter eine Form, bei der man, glaube ich, auch mitunter Gefahr läuft, vielleicht einer Überforderung entgegenzurennen. Das ist bei Martin Kaul mitunter, glaube ich, nicht der Fall, weil ich den als einen sehr ruhigen, unaufgeregten, bedachten Kollegen erlebt habe. Aber die Gefahr liegt in dieser Form, glaube ich, drin und dessen muss man sich bewusst sein.
Also auch ganz neue Herausforderungen für Journalisten. Markus Engert, Redakteur bei BuzzFeed, über das Streamen bei Demonstrationen wie in Chemnitz oder gestern in Köthen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ein Garten, das ist so die Definition im Lexikon, ein abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen oder Tiere gepflegt werden. So weit, so wenig überraschend. Nur auf viele deutsche Gärten trifft das nicht so wirklich zu. Da müsste es wohl eher heißen, ein Garten ist ein Stück Land, in dem Stein und Beton gepflegt werden. Der Trend hierzulande geht zum Schottergarten, zu Steinen statt Grün. Gärten des Grauens nennt Ulf Soltau diese Anlagen und unter Gärten des Grauens fordert der Diplombiologe seit einiger Zeit Menschen auf, Fotos von diesen Schottergärten auf Facebook zu posten. Warum er das tut, das kann uns Ulf Soltau jetzt selbst erzählen. Guten Tag, Herr Soltau.
Guten Tag.
Ja, die Leute haben interessante Fotos gepostet. Ich habe mir mal so ein paar angesehen. Da sieht man sorgfältig angelegte Steinreihen, manchmal einfarbig, manchmal mehrfarbig die Steine, manchmal Ton in Ton mit den dazugehörigen Häusern. Man könnte sagen, alles gut durchdacht. Was stört Sie so sehr an diesen Schottergärten?
Sie haben ja gerade eine gute Definition von Garten gebracht. Nun ist der Schottergarten ja genau das Gegenteil. Der Schottergarten ist sozusagen die Negation dessen, was wir eigentlich als Garten begreifen. Und letztendlich auch die Negation von Natur. Sicher ist der Garten immer schon in Abgrenzung zu sehen zur Natur. Der Garten ist Kulturraum und eben nicht Natur. Aber der Schottergarten geht darüber ja weit hinaus. Er ist eben die Negation von Natur auch. In normalen Gärten, in herkömmlichen Gärten, weiß der gute Gärtner natürlich auch natürliche Prozesse einzubinden und gewinnbringend, sage ich mal, für seinen Garten zu nutzen. Während der Schottergarten eben all das negiert und ausschließt aus dem häuslichen Umfeld.
Ich habe ja jetzt so flapsig gesagt, der Trend geht zum Schottergarten. Wie verbreitet ist der eigentlich in Deutschland wirklich?
Naja, also ich bekomme täglich zwischen 10 und 20 E-Mails mit mehreren Fotos da drin. Das heißt, er ist flächendeckend weit verbreitet. So scheint es mir. Ich selbst bin Berliner und erlebe das hier im Berliner Raum eher weniger, aber im ländlichen Raum scheint das virulent zu sein.
Und warum legen Menschen eigentlich so einen Garten an?
Das Versprechen dahinter ist die Pflegeleichtigkeit. So ein Schottergarten sieht für gewöhnlich oder vom Fachmann ausgeführt so aus, dass darunter ein Vlies gelegt wird, ein sogenanntes Unkrautvlies, das Wurzelunkräuter daran hindern soll, von unten durch den Schotter hindurchzuwachsen. Damit versprechen sich die Besitzer natürlich Pflegeleichtigkeit, das heißt weniger Gartenarbeit.
Und hält man sich dann eigentlich auch gerne in einem solchen Garten auf?
Interessanterweise, was meine Leser auf meiner Facebook-Seite Garten des Grauens immer wieder feststellen, ist, dass auf den Fotos die Rollos in den Häusern meistens runtergefahren sind. Das heißt, man schaut sich so sein eigenes Werk wohl noch nicht mal sonderlich gerne an, beziehungsweise ist auch genervt von der hohen Lichteinstrahlung, die das mit sich bringt, wenn man keine Pflanzen, keine Bäume mehr vorm Haus hat. Interessanterweise sind ja auch immer wieder Gartenbänke zu sehen, die in diesem Schottergarten stehen. Allerdings mehr als, so wie es mir scheint, Kulisse, als Reminiszenz an Zeiten, in denen man sich noch gerne im Garten aufgehalten hat.
Aha, okay. Aber man legt es an, weil es so dazugehört zu einem Haus mit Grundstück.
Die Gründe, die zu so einem Garten führen, die scheinen mir sehr komplex zu sein. Also ich sehe die Gründe zum einen darin, in einer gewissen Entfremdung des Menschen von der Natur, die über die letzten Dekaden entstanden ist, aufgrund einer immer größeren Zurückdrängung der Natur aus dem öffentlichen Raum. Naturschutz findet heute in Reservaten statt, in Naturschutzgebieten. Die Natur im landwirtschaftlichen Bereich wird zurückgedrängt durch eine zum Beispiel Industrialisierung der Landwirtschaft. Aber auch im städtischen Raum wird Natur zusehends durch sogenannte pflegeleichte Flächen ersetzt.
Sie schreiben in einem Text, Sauberkeit, Ordnung und der Krieg gegen das Unkraut sind nach wie vor Kardinaltugenden des deutschen Privatgärtners. Natur ist und bleibt ein nicht hinzunehmender Störenfried auf heimischer Scholle. Ist es so? Ist das der Grund? Also
ich sehe das als einen Grund, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Aber ich bin kein Psychologe. Ich will mir auch nicht anmaßen, hier jetzt Wahrheiten zu verkünden. Es sind allerdings Dinge, die man vielleicht mal hinterfragen sollte. Wie kommt es zu diesem, ich sage mal, übertriebenen Ordnungswahn, der unsere Wohnzimmer eigentlich nie hätte verlassen dürfen? Wir sprechen ja, oder die Baumärkte sprechen inzwischen ja auch von Outdoor-Wohnzimmern. Das heißt, wir reden nicht mehr vom Garten, sondern von einem Bereich, den wir natürlich sauber und spinnwebfrei halten wollen. Und das ist ja nun gegen sämtliche Ökologie, die in einem Garten ursprünglich heimisch ist.
Weil Sie den Baumarkt erwähnen, inwieweit hat denn die Industrie auch genau daran Interesse, solche Gärten zu fördern?
Die Baumärkte springen ja genau auf diesen, ich sag mal, gesellschaftlichen Konsens oder diese gesellschaftlichen Normen ein, nämlich einen Garten sauber zu halten, ihn ordentlich zu halten. Ein Vorgarten ist als die Visitenkarte eines Haushaltes und sollte dementsprechend gepflegt aussehen. Baumärkte wissen das natürlich ganz genau und springen mit ihrer Werbung genau darauf ein. Sie bieten sozusagen pflegeleichte, praktische Lösungen an, ohne viel Arbeitsaufwand, genau dieses Ziel, ein ordentliches Bild abzuliefern, zu erreichen.
Welchen Einfluss haben eigentlich die Nachbarn? Guckt man sich das dann auch voneinander ab?
Das ist auch ein Punkt. Eben dieser gesellschaftliche Druck, der auch nachbarschaftlich aufgebaut wird. Es ist auffallend zum Beispiel, dass in Siedlungen oder in Reihenhausgärten oftmals ein ähnlicher Stil zu finden ist, dass diese Gärten sich in vielerlei Hinsicht deutlich ähneln. Also hier können wir ja schon beobachten, dass es da sozusagen einen gesellschaftlichen Konsens gibt, eine Normentwicklung, die zu ähnlichen Resultaten führt.
Sie haben auch einen Ausschnitt von Jacques Tatis für Mein Onkel von 1958 gepostet, also 60 Jahre alt der Film, in dem es um eine Kleinfamilie in einem Neubauviertel geht. Und das Haus sieht ehrlich gesagt nicht viel anders aus als die aktuellen Gärten, über die wir gesprochen haben. Also diese Mentalität gibt es nicht erst seit heute, oder?
Wie gesagt, zu den deutschen Kardinaltugenden zählt die Sauberkeit und Ordnung. Und dieser Anspruch an ein ordentliches, gepflegtes Außenbild, der wird von Baumärkten, wie gesagt, gewinnbringend ausgenutzt mit Material, mit hohem Materialaufwand, mit dem Versprechen der Pflegeleichtigkeit, was diese Gärten im Nachhinein betrachtet eben dann doch nicht sind. Nach wenigen Jahren zeigt sich dann das Unkraut, das durch Anflug einfach natürlicherseits Sukzession einsetzt. Und auch dann muss natürlich der Schottergärtner Unkraut rupfen, beziehungsweise im schlimmsten Fall zur Giftspritze greifen.
Sie schreiben in Anlehnung an Rosa von Braunheim, nicht der Schottergärtner ist pervers, sondern allzu oft einfach nur die Situation, in der lebt unsere Gesellschaft. Also insofern scheint es ja ein gesellschaftliches Phänomen zu sein, der Schottergarten.
Diese Frage hat sich natürlich auch schon ein Dieter Wieland gestellt, der in den 70er und 80er Jahren so tolle Dokumentationen wie Grün kaputt gedreht hat und auch als Buch erschien für den WDR. Er hat allerdings mit sehr Moralien argumentiert, wie ich finde, obwohl ich seine Eloquenz schätze. Ich versuche es eben auf eine andere Art und Weise, nämlich mit Humor der Sache zu begegnen. Und im Moment zeichnet sich ab, dass das sehr erfolgreich ist. Die Abonnentenzahlen steigen und auch die Auswirkungen auf die Realpolitik zeigen sich mittlerweile schon. Wir haben zum Beispiel im Juli, Xanten nominiert für unseren Terror Gardening Award, den wir jeden Monat ausrufen und zeigen dann Bilder von einer Gemeinde in Deutschland. Im Juni oder Juli war es Xanten und Xanten hat mittlerweile genau darauf reagiert und seine Bebauungspläne verändert, seine Bauordnung verändert, in der Hinsicht, dass Schottergärten dort unerwünscht sind.
Ulf Soltau, Diplombiologe und Generalsekretär der Gärten des Grauens. Er hat den Schottergärten den Kampf angesagt. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
und die kommen von Gabi Wuttke.
Eine weitere Variante, Ziemlich beste Freunde, hat beim Internationalen Filmfestival in Toronto gewonnen. Green Book erzählt die wahre Geschichte der Freundschaft zwischen dem Jazzpianisten Don Shirley und seinem Chauffeur. Regisseur Peter Farrelly besetzte seinen Film mit Mashallah Hashba Ali und Viggo Mortensen. Die 50 Jahre währende Freundschaft des afroamerikanischen Musikers und seines weißen Fahrers in den 60er Jahren rührte Farrelly.
I just hooked in because these guys were such opposites and it was such an interesting time. And he also had jumped ahead and said they became lifelong friends for 50 years.
Erneut kauft ein US-amerikanischer Milliardär sich im Zeitungsmarkt ein. Tech-Unternehmer Mark Benioff bietet für das gegen sinkende Auflagen kämpfende Time Magazine 190 Millionen Dollar. Innerhalb von 30 Tagen soll das Geschäft perfekt gemacht werden. Dem Wall Street Journal sagte der Cloud-Computing-Pionier, dass er sich in journalistische Belange nicht einmischen wolle. Er wolle in ein, Zitat, Unternehmen investieren, das gewaltigen Einfluss in der Welt hat und auch unglaublich starke Geschäfte macht. Weil die deutschen Kommunen dem hohen Stellenwert von öffentlichen Bibliotheken nicht angemessen Rechnung tragen, muss endlich ein Bibliotheksgesetz her. Diese Forderung unterstrich im Deutschlandfunk Barbara Lison, die Präsidentin des Dachverbands Bibliothek und Information Deutschland.
Da sollten die Bundesländer ein deutliches Zeichen setzen, dass Bibliotheken zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehören im Bereich der sozialen Entwicklung und im Bereich der Bildung.
Echo der Zeit heißt die älteste deutschsprachige Radiosendung. Heute feiert sie ihren 73. Geburtstag. Laut Umfrage unter den Schweizern, denn der Schweizer Rundfunk hat sie sich 1945 ausgedacht, wird keinem Medienbeitrag so sehr vertraut wie dem Echo der Zeit. Für Redaktionsleiter Beat Soltermann Lust und Last.
Manchmal habe ich auch etwas Bammel, gebe ich ehrlich zu, wenn ich denke, ja, wir müssen da die Qualität produzieren, wir dürfen sie auch produzieren. Sendezeit zu beschneiden oder uns abzuschaffen oder so, das würde keinem Chef in den Sinn kommen.
Der Deutsche Bühnenverein und der Bundesverband der Theater und Orchester haben die Saison 2016-17 zusammengerechnet. Das Ergebnis? 35,5 Millionen Besucher wurden gezählt. Gewachsen ist aber lediglich der Zuspruch zu Podiumsdiskussion und Erläuterung zu Theaterstücken, und zwar um stattliche 5,2-7,9%. Insgesamt verzeichneten Theater- und Orchestersäle 500,000 Besucher weniger als ein Jahr zuvor.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor, das Kulturmagazin.
Ja, und wir räumen gleich mal gründlich auf, beziehungsweise lassen uns sagen, wie das richtig geht. Ich bin Susanne Burg. Man muss nicht gleich Messi sein, um Schwierigkeiten damit zu haben, Ordnung in der eigenen Wohnung zu halten. Den meisten von uns dürfte das Problem durchaus vertraut sein. Aber auch hier gibt's Abhilfe, nämlich bei YouTube. Clean My Space heißt ein Portal, das helfen soll beim Aufräumen und das sogar noch eine kleine Portion Meditation dabei verspricht. Julia Macher über YouTuberinnen, die zeigen, wie es geht.
I want to share with you my 7 favorite pro cleaning tips.
The just number one question I've gotten on this channel is, how do you keep your kitchen so clean?
Melissa, Ellen, Victoria und Liv haben eine Mission. Dein Heim muss schöner werden. Sie wienern verchromte Kühlschränke und minimalistisch weiße Arbeitsflächen, misten Schränke und Schubladen aus, sortieren Bücher und Nagellackfläschchen um. Seit die Japanerin Marie Kondo mit ihren Aufräum-Bestsellern radikale Reduktion zum Ordnungsideal erhob, geben überall im Netz dezent geschminkte, frisch geföhnte Damen Ratschläge für die friedliche Koexistenz zwischen Mensch und Ding.
When I'm looking at an item on a surface, I'll ask myself, is it really beautiful or is it really functional?
Ist das Ding dort schön oder funktional? Wenn nicht, dann räume es weg, sagt Melissa Maker von Clean My Space. Mit 975.790 Followern eine der obersten Aufräumerinnen im Netz. Warum? Weil Ordnung gut tut, sagt Ellen. Mit 232.746 Followern, Grand Dame der spanischsprachigen Social-Media-Welt.
Es geht nicht darum, es den anderen recht zu machen, sondern dir selbst. Wenn es deinem Heim gut geht, geht es auch dir gut. In einem aufgeräumten Haus bist du gesünder, deinen persönlichen Beziehungen geht es besser und wenn du deinen Schrank aufräumst, kannst du dabei sogar ein paar Kilo abnehmen, wegen all der schönen Kleider, die du wiederfindest.
Auch Melissa rollt Skeptikerinnen empathisch den frisch gesaugten roten Teppich aus.
Ich verstehe jeden, der Hausarbeit hasst. Ich habe daran auch überhaupt keinen Spaß. Aber ein aufgeräumtes Zuhause fördert einfach das emotionale und mentale Wohlbefinden. Darauf konzentriere ich mich.
Putzen ist kein Selbstzweck, putzen ist das neue Yoga. Statt beim Sonnengruß dehnen sich die YouTuberinnen beim Regal abwischen, immer schön von links nach rechts und von oben nach unten und unterlegen das mit 3 Kameras gefilmte nächtliche Großreinemachen mit meditativer Musik. So entspannen, posten begeisterte Fans, Meditation pur. Tatsächlich hören sich die sendungsbewussten Haushaltsmanagerinnen zuweilen an wie buddhistisch inspirierte Lifestyle-Coaches, quasi Zen-Meisterinnen des Propertums.
Give yourself the permission to not be perfect.
Erlaube dir selbst, nicht perfekt zu sein.
Just do it so it's good enough.
Mach es einfach nur gut genug.
You just find ways to tie cleaning in with positive experiences instead of negative experiences that make you feel discouraged.
Verknüpfe das Putzen mit positiven statt mit negativen Erfahrungen, die dich niederdrücken.
Alter Trick. Rühre einen ordentlichen Schuss Alltagsphilosophie in dein Handeln, garniere das Ganze mit spritziger Attitüde und schon wird aus einer tendenziell eher unangenehmen, weil stinklangweiligen Betätigung eine Lebensanschauung. Mit der angenehmen Nebenwirkung, dass danach nicht nur die Chromoberfläche blitzt und funkelt, sondern auch das eigene Ego. Lifestyle-Bloggerin, Cleaning-Expert, Haushaltsmanagerin, Social-Media-Entrepreneur. Das klingt doch gleich viel besser als Hausfrau und Mutter mit chronischem Schlafdefizit.
Ich sehe mich als moderne Hausfrau, nicht als traditionelle. Die moderne Hausfrau stützt sich auf moderne Technologien, auf Apps für Smartphones, auf neue Geräte, neue Staubsauger zum Beispiel, die dein Leben einfacher machen.
Da legt sich die postfeministische Stirn dann doch in Verzweiflungsfalten, und zwar so tief, dass weder Botox noch Dampfbügler das wieder hinbekommen. Das neueste Staubsaugermodell als Garant einer guten Housework-Life-Balance, soweit waren wir auch schon im Jahr 1977.
Der Saugblaser Heinzelmann pflegt den Raum und pflegt das Haar.
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.
Schlimmer noch, eine der wichtigsten feministischen Lektionen der letzten Jahrzehnte lassen die cleanen YouTuberinnen außer Acht. Meine Damen, Alkohol taugt nicht nur zum Desinfizieren der Küchenablage. Oder in den Worten von Frau Hoppenstedt.
Wohlsein.
Julia Macher über die YouTuberinnen, die Hilfestellung geben beim Aufräumen. Clean My Space heißt ihr Portal.
Das Lesen der anderen.
Ja, und da gibt es heute einen Geburtstag zu begehen. Das Missy-Magazin wird 10. Das Magazin, das angetreten ist, Berichte über Pop, Politik und Style mit einer feministischen Haltung zu verbinden. Und wie es sich gehört, gibt es zum Geburtstag auch eine Jubiläumsausgabe. Und über die spreche ich mit Stefanie Lohaus, Mitbegründerin und Herausgeberin des Missy-Magazins. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, welche Gedanken sind denn eingeflossen bei der Planung dieser Jubiläumsausgabe?
Wir haben uns befreit von unserem üblichen Schema. Ne? Man hat ja immer so eine Abfolge in einem Heft und haben gedacht, wofür steht eigentlich Missy? Und bei einem anderen Brainstorming für ein Videoformat sind wir schon auf die Abkürzung HDL, also Hab dich lieb, gekommen und haben die gefüllt mit den Begriffen, die Missy ausmachen, nämlich Haltung, Diskurs und Liebe. Also die politische Haltung, dass wir uns gegen Sexismus und jede andere Form von Diskriminierung stellen. Der Diskurs, also dass wir Debatten führen wollen, mitprägen wollen, und die Liebe natürlich, die Liebe zum Pop, die Liebe zwischen uns, allen Menschen und so weiter.
Und Sie waren auch ein bisschen mit einem Text zuständig für den Diskurs. Sie haben einen Text geschrieben, in dem Sie beschreiben, wie sich die feministischen Debatten in den letzten 10 Jahren verändert haben. Lassen Sie uns mal so ein bisschen Revue passieren. Das ist ja ein komplexes Thema. Welchen Ruf hatte eigentlich der Feminismus, als Sie angetreten sind?
Ja, war eben sehr auffällig. Damals wurde uns sehr abgeraten, doch irgendwie Feminismus draufzuschreiben oder uns dazu zu bekennen, weil es hieße, das sei Kassengift. Und dann standen wir eben vor einem Dilemma, weil wir wollten ja schon auch eine möglichst breite Masse erreichen und sollten dann aber auch immer wieder erklären, was denn jetzt an uns anders sei als an herkömmlichen Frauenzeitschriften. Und dann haben wir uns entschieden, diese Bedenken auch einfach über Bord zu werfen und haben gesagt, natürlich ist es ein feministisches Magazin. Wir müssen sozusagen den Diskurs um Feminismus verändern, weil es ist eine gute Sache. Wir brauchen das. Jeder Mensch sollte Feministin sein.
Wenn man zu der Zeit gerade antritt, Feminismus in den Fokus zu nehmen, dann kommt man an Alice Schwarzer auch nicht vorbei. Das mussten sie auch immer wieder spüren. Sie wurden immer wieder auf sie angesprochen. Nun hat ja gerade Emma, Alice Schwarzer auch, haben die auch strittige Positionen, gerade was zum Beispiel den Islam angeht. Wie haben Sie sich dann an eine eigene Position oder eigene Positionen herangearbeitet?
Naja, ich glaube, die Positionen, die ich jetzt habe, hatte ich schon immer. Wir haben sie eben herausgearbeitet, stärker herausgearbeitet und auch geschärft, auch weil die gesellschaftlichen Debatten sich ja in diese Richtung auch wesentlich verändert und verschärft auch haben und wie wir ja heute wissen. Mhm. Und ja, ich glaube, es war am Anfang eben eher, zumindest jetzt für mich gesprochen, eine diffusere Haltung. Und wie schärft man die? Durch Gespräche, Gespräche auch mit vielen muslimischen Frauen vor allem, aber auch durch Lesen von theoretischen Texten und so weiter.
Sie sprechen da schon noch einen anderen Punkt an, der zentral ist. Also man kann Feminismus ja als eine Form der Auseinandersetzung mit Diskriminierung sehen, aber Sie sehen Ihre Aufgabe auch darin, sich mit verschiedenen Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen und sprechen vom intersektionalen Feminismus. Was bedeutet das für die Art und Weise, wie Sie Themen setzen im Heft?
Naja, also erstmal achten wir eben darauf, dass wir selbst nicht diskriminieren. Ich glaube, das ist schon mal der größte Schritt, sich sozusagen bewusst zu machen, dass nur die Tatsache, dass ich vielleicht eben als Frau von Sexismus in dieser Gesellschaft betroffen bin, ich mich nicht automatisch zu einem besseren Mensch macht, der nicht auch gleichzeitig andere Menschen diskriminieren kann. So, und dann eben auch vor allem nicht in so eine Art Hauptwidersprüche zu geraten. Ne? Das wäre was, was ich eben dem Radikalfeminismus bei der Emma anlasten würde, dass da Sexismus zum Hauptwiderspruch gemacht wird. Und ich glaube, das allein reicht sozusagen schon, dass man den Blickwinkel verändert. Dadurch verändert sich ganz viel von selber. Also die Sprache verändert sich, die Themen verändert sich. Man achtet auch anders darauf, mit wem man zusammenarbeitet, ne, weil man sich selber bewusst wird, wie unbewusst Menschen ausgeschlossen werden, ne, wie homogen dann das Team auch war. So, das passiert, glaube ich, dann an so einem bestimmten Punkt, ich will nicht sagen von alleine, aber es wird unabdingbar.
Nur ist ja gerade durch MeToo auch nochmal ein ganz anderer Schwung in die Debatte reingekommen. Viele feministische Themen finden jetzt auch in breiten Medien statt. Und Sie schreiben in Ihrem Text, zunächst fühlt es sich schlicht seltsam an, wenn Themen, die damals als nischisch und radikal galten, plötzlich zum Verkaufsschlager werden. Wo bleiben wir dann, wenn wir feministische Avantgarde bleiben wollen? Ja, wo bleiben Sie? Was sind die Pläne jetzt für die nächsten 10 Jahre?
Naja, die Pläne sind eben genau das zu bleiben, also genau dieser unbequeme Stachel zu bleiben, auch zu kritisieren und eben immer einen Schritt weiter zu gehen. So. Und momentan ist, merke ich, also ich halte zum Beispiel relativ viele Vorträge auch zu dem Thema Intersektionalität und merke eben, wie das auch sehr stark nachgefragt wird. Und schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ich glaube, unsere Aufgabe ist eben auch immer einen Schritt weiter zu schauen und dann zu gucken, was vielleicht dann auch wieder kritisch gesehen wird an diesem Konzept. Und dann werden wir sehen, wo wir dann in 10 Jahren stehen.
Das Missy-Magazin wird 10 Jahre und das Heft feiert das mit einer großen Jubiläumsausgabe. Stephanie Lohaus ist Mitbegründerin und Herausgeberin des Missy-Magazins. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Den Kompressor gibt es morgen wieder ab 14 Uhr. Ich bin Susanne Burg, verabschiede mich. Tschüss.